Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt, ihr Lieben. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Wir sind zurück. Letzte Woche, einige haben es gemerkt, ist gar keine Folge von Ausgeglaubt erschienen. Wir haben es schlicht und ergreifend aufgrund der Osterferien des Urlaubs nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen und haben dann gedacht, dann lieber nach 14 Tagen in alter Frische und Fröhlichkeit wieder zurückkehren.
Ja, und wenn wir jetzt so richtige Influencer wären, dann würden wir jetzt behaupten, dass uns zahlreiche E-Mails und Nachrichten erreicht haben,
Protestrufe,
die unser Postfach zum Überlaufen gebracht haben. Bei mir war das nicht so.
Ja, ich war auch schon fast ein bisschen beleidigt, wie wenige letzte Woche unseren ausgefallenen Podcast beanstandet haben. Aber vielleicht habt ihr einfach gefolgert, dass wir dann Material sammeln für die Folgewoche und
oder dass wir irgendwie noch am Ostereier suchen.
Genau, genau. Beim Ostereier suchen leider hinter den Büschen versandet und jetzt kommen wir erst wieder raus. Genau. Ja, wir sprechen heute, Stefan, über, wir haben das mal so genannt, kein Revival, wie sich das Christentum verändert. Wir sprechen über Erweckungssehnsüchte im Christentum und die Realität einer säkularisierten Gesellschaft, in der doch Kirchen in ihrer traditionellen Form immer mehr an Bedeutung verlieren, und fragen uns aber auch, welche Formen des Christentums haben eine Zukunft und welche würden wir persönlich vermissen?
Ja, und was bedeutet das für uns?
Ja,
ja, wir kommen beim Thema der Woche dann noch ausführlich drauf, aber eigentlich ist es ja mal so, gab jetzt lange die Rede von einem Silent Revival, was da stattfinden soll. Die Studie, die das behauptet hat, gegen viele andere Studien und Befunde, die es gab, hat sich nun erledigt. Die ist nicht valide. Und das nehmen wir jetzt mal zum Anlass, uns zu fragen, ja, aber wäre das nicht eigentlich doch ganz schön gewesen,
ja,
wenn da was dran gewesen wäre? Und wenn nicht unbedingt, was wäre dann schön? Darüber werden wir heute sprechen. Wir tun das übrigens zum zweiten Mal und damit sind wir bei meinem Stoßgebet der Woche.
Stoßgebet!
Ja, what a day. Wir sitzen nämlich zum zweiten Mal hinter dem Mikrofon und versuchen, diese Folge aufzunehmen. Die erste Folge hatte keine technischen Probleme, aber wir hatten so viele Ideen von Säkularisierungsthese über Zwei-Quellentheorie, von der Möglichkeit einer religiösen Tradition oder Institution etc., dass wir uns da einfach völlig verzettelt haben. Und ich glaube, kein Mensch wäre draus gekommen, was wir eigentlich sagen wollten, nicht mal wir selbst. Und deswegen nehmen wir jetzt zum zweiten Mal auf und wir zeichnen auf meinem mittlerweile neu aufgesetzten Laptop, bei dem ich jedes einzelne Passwort neu eingeben muss. Und jedes einzelne Passwort hat eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mhm. Das bedeutet also, ich warte jedes Mal etwa 90 Sekunden, bis eine E-Mail mir dann einen Code schickt, den ich eingeben kann und dann auf einem anderen Gerät nochmal bestätigen muss, dass es wirklich ich war, der diesen Code eingegeben hat. Und ich frage mich wirklich, ob ich nicht doch lieber wieder die Schreibmaschine zurück will und den Rest mit einem ganz analogen Telefon mit Wählscheibe erledigen würde.
Genau, und ich habe jetzt schon beschlossen, dir für den Rest des Tages fern zu bleiben, weil ich weiß, wie schlecht gelaunt du bei solchen Anlässen immer bist. Und warte jetzt einfach, bis du deine 137 Passwörter wieder aufgesetzt hast. Und dann trinken wir einen Kaffee und spülen den Ärger wieder runter.
Das braucht mehr als einen Kaffee.
Wahrscheinlich schon. Ja gut, ich habe aber auch ein Stoßgebet, das ich loswerden muss.
Stoßgebet!
Und zwar habe ich ja von den Osterferien gesprochen in der Einleitung und leider sind die bei uns in der Familie ziemlich flach gefallen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut über die freien Tage über Ostern und bin dann am Ostersamstagabend spontan krank geworden und zwar so krank, wie ich es seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten nicht mehr war. Also ich habe eine Magen-Darm-Grippe der übelsten Sorte eingefangen und eigentlich die Ostertage mehr oder weniger entweder im Bett oder über der Kloschüssel verbracht und die Familie ist dann nachgezogen quasi, also die Kinder sind dann 2 Tage verzögert krank geworden. Als ich mich kaum aufgerafft habe wieder, musste ich dann unserer Tochter die Haare hochhalten, währenddem sie quasi...
Ja, aber wenigstens hatte deine Frau nicht einen runden Geburtstag.
Genau, meine Frau hat noch ihren 50. gefeiert über Ostern. Das einzige valide Geburtstagsgeschenk, das sie da genießen konnte oder wertschätzen konnte, war die Tatsache, dass sie selber als einziges Familienmitglied von dieser Grippe verschont geblieben ist. Ich habe wahnsinnig lange gebraucht, wieder auf die Beine zu kommen. Also ich habe über eine Woche daran herumlaboriert und bis gestern oder vorgestern auch meinen Appetit nicht wirklich wiedergewonnen, was mich dann immer beunruhigt. Ich habe dann gedacht, ja, also meine Zeit, wenn das so weitergeht und dann verliere ich noch die Freude am Essen, das wäre für mich eine ganz, ganz prekäre Ausgangslage. Ich habe aber ein kleines Halleluja innerhalb des Stoßgebets, das ich noch einbauen wollte, weil...
Komm, warte, wir machen das mit dem Jingle, sonst haben wir nur 2 Stoßgebete.
Stimmt, okay. Ich habe nämlich ein Ostergeschenk gekriegt, quasi von einer ausgeglaubten Hörerin, die mitgekriegt hat, wie ich vor einigen Wochen die Cremeschnitten in meiner Lieblingskonditorei in Adelboden gelobt habe. Und da hat sie mir spontan, weil sie über die Ostertage noch ein letztes Mal Skifahren gingen in Adelboden, hat sie mir an die Haustür 2 Cremeschnitten vorbeigebracht. Ich war natürlich aufgrund meiner Magen-Darm-Erkrankung noch nicht ganz sofort imstande, die auch zu genießen, habe aber dann am Folgetag quasi meine Magen-Darm-Diät mit einer Cremeschnitte beendet.
Ja, das zeigt auch, Schaden macht nicht immer klug. Gell?
Ja, jo. Dann sind wir aber schon beim Thema der Woche angelangt.
Thema der Woche.
Genau, das Thema der Woche, kein Revival, wie sich das Christentum wirklich verändert. Ich habe dazu auch auf dem EKS-Blog einen Beitrag geschrieben, aber heute wollen wir gar nicht so stark in diese Richtung gehen, sondern uns mal so ein bisschen aufhalten damit, was waren eigentlich die Hoffnungen, die sich mit dieser Silent Revival-Studie der Bible Society verbunden haben, was ist da vielleicht zusammengebrochen, woran hätten wir uns eigentlich ganz gerne festgehalten und wie beurteilen wir das und was bleibt jetzt eigentlich für uns als Christen übrig? Was sind die Fragen, die sich damit für uns verbinden? Ja. Wie denken wir jetzt über Kirche nach?
Ja.
So ganz grob soll es heute darum gehen.
Genau, vielleicht kurz zur Rekapitulation. Wir haben darüber in einer früheren Folge ja auch schon gesprochen. Also es gab diese Umfrage von YouGov, die dann von der Bible Society publik gemacht wurde und sehr groß aufgezogen auch wirklich Aufmerksamkeit erregt hat, eben diese Studienumfragenergebnisse, die von einer stillen Erweckung sprechen, von einer neuen Attraktivität der Kirche, abgestützt auf Daten aus England, presbyterianische Kirche, die einen Zuwachs Mitgliedern oder Gottesdienstbesuchern aus der jüngeren Generation verzeichnet. Dann sind Beobachtungen aus Frankreich dazugekommen mit überdurchschnittlichen Zahlen von jugendlichen Getauften in der katholischen Kirche und vieles andere hat man damit dazu gerechnet und ein bisschen die Hoffnung verbunden oder sogar sehr deutlich die Hoffnung damit verbunden, dass das vielleicht jetzt die große Trendwende sein könnte, die Säkularisierungstendenzen rückabwickelt, die also jetzt das, was man seit Jahrzehnten sagt, ach, Kirchen verlieren an Bedeutung, die Kirchenbänke leeren sich, die Gottesdienste sind schlecht besucht, die Steuereinnahmen der großen Kirchen gehen zurück und überhaupt ist das Christentum in der westlichen Welt auf dem Rückzug. Und jetzt hat man aufgrund dieser Studienumfragen hat man gedacht, das könnte jetzt die Trendumkehr sein und da sind viele draufgesprungen.
Ja, also, es war ja auch wirklich spektakulär. Es sind vor allem junge Männer,
ja,
die da wieder institutionelle Nähe suchen durch Gottesdienstbesuche, durch Sakramente, die sie in Anspruch nehmen. Und man hat gedacht, wow, das ist ja wirklich verrückt, damit hätte niemand gerechnet. Wir waren allerdings beide, muss man sagen, schon bei der Podcast-Folge, die wir dazu aufgenommen haben, etwas skeptisch, was diese Studie und diese Zahlen angeht, weil sie halt einfach nicht ins Bild passen. Sie passen nicht ins Bild der anderen großen Umfragen, die zum Beispiel national gemacht werden, zur Bedeutung der Institutionen, zum Kirchenbesuch, der stattfindet. Da hat sich das alles auch nicht gezeigt. Und deswegen haben wir das schon so ein bisschen mit Vorsicht genossen, haben uns aber auch gefragt, ja, könnte es tatsächlich sein, dass diese ganz traditionellen, vielleicht manchmal etwas biederen, vielleicht auch, ja, manchmal theologisch engeren Formen vielleicht echte Erfolgsstories schreiben und wir sind da gar nicht mit dabei als Reformierte.
Ja, und jetzt muss man sagen, das haben wir in der damaligen Folge ja auch schon zugestanden, es gibt auf jeden Fall Gegentrends, es gibt auf jeden Fall Phänomene, die innerhalb einer insgesamt säkularisierten Gesellschaft und einer Gesellschaft, die in der wirklich die herkömmlichen traditionellen Kirchen an Bedeutung und an Mitgliedern und an öffentlichem Einfluss verlieren, da gibt es Gegentrends, es gibt das Phänomen der Christfluencer, die Hunderttausende von Followern anziehen. Es gibt ganz sicher auch verifizierbare Phänomene in katholischen Kirchen, dass junge Männer da tatsächlich ein Orientierungsbedürfnis stillen und wieder ein Rollenverständnis von Familie und so weiter finden, dass ihnen Klarheit gibt und so. Es gibt sicher solche Teilphänomene, aber die Studie von der Bible Society, dafür eigentlich Pate stehen sollte, dass es wirklich eine Trendumkehr sein könnte, diese Studie hat sich als methodisch problematisch erwiesen, beziehungsweise hat YouGov, das Institut, das diese Umfragen durchgeführt hat, zugestanden, dass da einige methodische Tools nicht in Anwendung gebracht wurden, die jetzt eigentlich die Ergebnisse dieser Studie nicht mehr belastbar machen. Also kann man sagen, da hat man sich zu früh gefreut. Und ich fand es aber auch spannend, Stefan, was das ausgelöst hat.
Ja,
weißt du, einerseits in einer medialen Öffentlichkeit, man hat schon fast das Gefühl gehabt, dass Journalistinnen und Journalisten irgendwie selber müde waren, beim Thema Kirche immer nur die Fotos leerer Gottesdienste zu zeigen und von den sich leerenden Kirchenbänken zu reden und von den zurückgehenden Kirchensteuereinnahmen und das hat fast jede Zeitung, jeder TV-Sender im deutschsprachigen Raum hat das mit aufgegriffen und in irgendeiner Form von einem Comeback der Kirchlichkeit berichtet. Und natürlich wurde das auch in kirchlichen Kreisen freikirchlich und landeskirchlich aufgegriffen. Und irgendwo haben sich damit haben sich auch ganz, ganz tiefe Sehnsüchte irgendwie verbunden.
Ja, vielleicht sind es Sehnsüchte, vielleicht ist es auch die mediale Lust an einer Gegenposition oder an etwas, was mal gegen diesen Mainstream der ewigen Berichterstattung raussticht. Man hatte ein ähnliches Phänomen jetzt aber eher in den Feuilletons als bei 20 Minuten oder Watson hatte man schon mal. Ich glaube, das war so 2008, 2009, wo es so um quasi die Wiederkehr der Götter ging, so die ganze Thematik, dass Religion nun doch nicht diesen Bedeutungsverlust habe, den man attestiert hat. Aber damals war man sehr, sehr vorsichtig, was das jetzt für die institutionellen Trägerinnen und Träger von Religion bedeutet. Ja. Dieses Mal, und ich glaube, das war so das Sensationelle an diesen Befunden, ging es ja nicht darum, dass man einfach nur gesagt hat, ja, es gibt aber religiöse Influencerinnen mit einem riesen Following, es gibt Tradwives, es gibt amerikanische Evangelikale, sondern man hat gesagt, nein, klassische Kirchen erhalten Zulauf, vor allem von jungen Männern. Mhm. Ich glaube, das war so ein Stück weit die Sensation.
Ja, und ich meine, ich kann die Begeisterung oder die Freude, vielleicht auch die Erleichterung, kann ich gut nachvollziehen, dass gerade Menschen, die sich in Kirchen einsetzen, Pfarrpersonen, Pastoren, Mitarbeitende, die Jahr für Jahr hunderte von Stunden investieren und mit Leidenschaft und Menschenliebe und Kreativität und was auch immer sich einsetzen und ein bisschen vielleicht auch mit dem Gefühl kämpfen, wir sind irgendwo, sind wir underappreciated, würde man auf Englisch sagen, sind wir uns... Wir haben nicht den Erfolg und nicht die Aufmerksamkeit und auch irgendwo nicht den Einfluss, den unser Einsatz eigentlich verdient hätte. So, wir machen so gute Arbeit vor Ort und wir überlegen uns so viel bei dem, was wir tun und doch bleiben die Leute aus. Und jetzt kommen Berichte, die sagen, nee, da bricht ein neues Interesse, gerade in einer jungen Generation, ein neues Interesse an Kirche und Christentum auf und die kommen wieder in die Gottesdienste und die finden jetzt das, was wir bisher gemacht haben, plötzlich richtig gut. Und das ist ein Stück Befriedigung, ein Stück Erleichterung auch. Es kann natürlich auch ein Stück Beruhigung sein, dass man irgendwo das Gefühl dann hat, aha, jetzt zeigt sich, dass man eben ohne Gott und Kirche doch nicht so gut zurechtkommt und die junge Generation, die nachchristliche, nachkirchliche Generation, die merkt, ja, aber da fehlt uns ja die Orientierung, welche der Glaube früher gegeben hat und da fehlen uns diese klaren Vorgaben und so weiter und dieser Horizont, dieser metaphysische Horizont, das fehlt uns ja, damit kommt man gar nicht so lange zurecht und das ist also gar nicht nachhaltig, die Säkularisierung, das ist quasi ein instabiler Zustand, der dann irgendwann zurückkippt in ein neues Interesse für Religion und in ein neues Verständnis dafür, dass doch die Kirchen, so wie sie bis jetzt waren, eben doch wichtig und richtig und zukunftsfähig.
Ja, und gerade darin liegt aber auch etwas sehr Erfreuliches, dass diese Zahlen nicht valide sind, dass diese Studie nicht
gelten. Ach so, meinst du, ja.
Oder weil wir eigentlich sonst vielleicht Gefahr gelaufen wären, uns zurückzulehnen, zu sagen, ja, also, das funktioniert ja doch recht gut, was wir tun, das ist ja wunderbar. Und vielleicht war 68, also ich meine jetzt die 68er-Bewegung, ein schlimmer Unfall, der ein paar Generationen nachgewirkt hat, aber der liebe Gott mit seinem Heiligen Geist spült uns die Kirchenmitglieder wieder in die Kirchenbänke und es funktioniert ja doch alles gut. Ein bisschen so, weißt du, wie diese Erfolgsstories aus der Uhrenindustrie, die damals, als die Quarzuhren kamen, dann doch bei ihren Automatikwerken geblieben sind, fast eingegangen sind und dann aber zu den richtig teuren, großen, bedeutenden Uhrenmarken aufgestiegen sind, weil sie ihre Identität und ihren Charakter bewahrt haben. Mhm. Ich bin ganz froh, dass das nicht die Geschichte ist, die man jetzt erzählt.
Ja, ja. Es ist auch witzig, dass mich das Ganze, ich sag mal, emotional atmosphärisch ein bisschen erinnert hat an das, was ich in meinen Jugendjahren in der pfingstlich-charismatischen Szene erlebt habe. Da war das auch ausdrücklich unter dem Stichwort des Revivals, der Erweckung, das gehörte und es ist, glaube ich, auch bis heute so, es gehört zur charismatischen Frömmigkeit, dass man eine enorme Erweckungssehnsucht pflegt und dass man betet für den Durchbruch in Deutschland, um den Durchbruch in der Schweiz und betet für diese Erweckung und sich die Geschichten früher Erweckungen erzählt. Ich weiß das noch, ich habe als Jugendlicher die ganzen Stories gelesen von Charles Finney und dann diese Erweckungsprediger, dieses Great Awakening in England und in den USA, wo dann plötzlich die Leute in den Kirchen nicht mehr Platz gefunden hatten. Man musste aufs Feld.
Zeltstädte aufgebaut
ja,
hat.
Da, Zehntausende von Leuten sind geströmt und haben ihr Leben Jesus gegeben und haben sind zum Glauben gefunden und so weiter. Und das sind verrückte Stories auch. Und man hat sich daran festgemacht und eigentlich damit die Hoffnung verbunden, das, was wir jetzt machen mit unseren 37 oder auch 120 oder wie viel auch immer Gottesdienstbesuchern im Industrieareal, in irgendeiner freien charismatischen Gemeinde, in der da die wildesten charismatischen Gottesdienste gefeiert werden und der Pastor lebt in einer finanziell prekären Lage und eigentlich malt man sich immer dieses Bild einer erfolgreichen Erweckung vor Augen und irgendwann, dann wird, so wie du das jetzt gesagt hast, dann wird uns Gott die Leute in die Kirche spülen und dann wird das, dann ist fertig mit diesem Klein-Klein, dann kommt das Groß-Groß, so. Und damit...
Ja, geil, und jetzt gar nicht nur bei den charismatischen Freikirchen merkt man das, es ist ja auch, wie soll ich das jetzt sagen, ich meine es nicht verletzend, aber als der Papst gestorben ist und man eine riesige mediale Berichterstattung zuerst über den Papst, der jetzt gestorben ist, dann über das Konklave und die Papstwahl etc. gesehen hat, haben auch viele wieder gesagt, ja, schaut mal, es ist halt doch noch relevant, es ist halt doch das, was die Menschen interessiert. Ich glaube, dass das letztendlich nur vertröstende Antworten sind. Aber was mich wirklich interessiert, Manu, und ich habe da nicht eine einfache Antwort drauf, aber woran liegt das, dass Kirchen ihre Geschichte immer als eine Erfolgsstory, weißt du, als eine Wachstumsgeschichte erzählen müssen oder wenigstens die Vision haben müssen, dass sie wachsen, dass sie größer werden? Was ist eigentlich der Grund?
Ja, also einerseits würde ich sagen, ist natürlich die Geschichte des Christentums eine atemberaubende Entwicklungs- und Wachstumsgeschichte, also dass sich aus dieser obskuren jüdischen Sekte in Palästina damals eine Bewegung entwickelt hat, die über die Straßen des römischen Imperiums die ganze damalige Welt erreicht hat und dann irgendwann zur römischen Staatsreligion wurde und dann durch Missionsbemühungen verbunden mit Kolonialisierungsvorstößen in Amerika, Südamerika, Indien, China, wo auch immer Fuß gefasst hat und inzwischen irgendwo irgendwas zwischen, was ist es, 1,5 Milliarden und 2 Milliarden Mitglieder oder so zählt. Also das ist ja natürlich eine...
Gut, gell, wir hatten auch ein gewisses Bevölkerungswachstum in den letzten 2000 Jahren.
Natürlich, aber die Ausbreitungsgeschichte des Christentums ist natürlich eine ganz, ganz verblüffende Story und ich finde es schon...
Ja, das würde ich gar nicht bestreiten. Weißt du, mich interessiert mehr das, wenn wir jetzt über die Gegenwart nachdenken, dann scheint es ja nicht so zu sein, dass man einfach zurückblickt auf diese Geschichte und sagt, puh, das war aber auch ganz schön ambivalent. Diese Ausbreitung und diese Größe wurde teils auch durch Methoden erreicht und mit Mitteln gewonnen, wo wir gar nicht mehr so ganz sicher sind, ob das Label Kirche verdient. Ich sage es jetzt bewusst defensiv. Und ob wirklich diese Machtförmigkeit und diese Größe der Kirche gut ansteht, das würden ganz viele Menschen sagen. Und trotzdem spricht man, sobald es um das Christentum, die Kirche geht, trotzdem so, dass man sagt, ja, hier in Westeuropa wird es ein bisschen kleiner, aber schaut mal nach Afrika, schaut mal nach Südamerika, schaut mal nach China, da wächst das Ganze. Also quasi so, als ob der eigene Glauben an Christus und die eigene Zugehörigkeit zu einer Kirche dann doch davon abhängt, dass das Ding ein auch weltliches Erfolgsmodell ist.
Ja, ja. Also, und darauf wäre ich auch hinausgegangen. Also es ist eine Erfolgsgeschichte oder eine Ausbreitungsgeschichte mit zweifelhaften Aspekten, die man zu Recht auch hinterfragt. Ich glaube, es ist aber auch, es ist schon auch ein Bedürfnis, irgendwo zu einer Bewegung zu gehören, die noch heute ein Momentum hat und nach vorne drängt und und Menschen begeistert und die Idee, jetzt einfach in einer säkularisierten Gesellschaft quasi den gepflegten Rückzug zu organisieren oder auf der Titanic jetzt noch quasi die letzten Fliesen zu schrubben und so, das ist natürlich jetzt, das ist mindestens für ambitionierte Menschen ist das jetzt keine wirklich geile Aussicht, weißt du? Und deshalb setzt man sich lieber auf einen Zug drauf oder betont lieber, dass eben das Christentum insgesamt im Wachstum sich befindet oder dass das eben noch lange kein Untergangsmodell ist und so weiter. Also
aber weißt du, Manu, da merke ich, dass ich da schon anders ticke. Ich bin ja kein Kirchenhistoriker in dem Sinn. Aber ich merke schon, dass mich die Geschichte immer sehr viel mehr fasziniert und trägt als irgendeine verrückte Zukunftsvision, die man haben kann für Kirche. Also wenn mir dann Leute erzählen, dass der Protestantismus aber weltweit wahnsinnig schnell wächst und das doch eine riesen Erfolgsstory ist, dann denke ich so, ja, ich weiß nur gar nicht, ob ich da zu dieser Erfolgsstory wirklich dazugehöre. Wenn ich mir anschaue, wie diese pentekostalen Kirchen funktionieren, wie dort mit geistlicher Macht umgegangen wird, welche Gottesbilder und Menschenbilder darin virulent sind, dann denke ich manchmal, ich bin gar nicht sicher, ob ich möchte, dass das wächst. Also ich habe da keine Zugehörigkeit, weißt du, im Sinn einer Loyalität, dass ich denke, ah, das sind meine Leute.
Ja, ja, ja.
Überhaupt nicht. Ja. Ich habe aber, und weiß nicht, ob du das verstehen kannst, aber letzte Woche war ich in Mailand. Und wirklich mehr durch einen Zufall, also wir haben das nicht gesucht, sind wir zur Kirche von Ambrosius gekommen. Das ist eine wunderschöne Kirche, ziemlich zentral in Mailand. Und natürlich ist die nicht mehr aus dem 4., 5. Jahrhundert, da wurde ganz vieles neu gebaut. Aber es gibt noch Dinge, die man sehen kann aus dieser Zeit. Und ich habe mir dann so vorgestellt, dass Ambrosius dort gelehrt und gebetet und gesungen hat und seine wunderschöne Liturgie aufgeführt hat. Und dass Augustinus auch dort war und das auch gesehen hat. Und das war für mich etwas, wo ich, ja, vielleicht klingt das ganz seltsam, aber wo ich wirklich dachte, ja, das ist das, wozu ich auch gehöre. Bei allem, was ich auch daran ambivalent und schwierig, weißt du, und so finde. Aber das ist etwas, wo ich sage, ja, da gehöre ich dazu. Das sind meine Leute quasi.
Ja, also ich kann das gut nachvollziehen und ich teile ja diese Intuitionen jetzt auch nicht mehr, dass ich dann einfach mich völlig unzweideutig freue, wenn ich von christlichen Aufbrüchen höre, die ich dann doch bei näherem Hinsehen sehr, sehr problematisch finde. Also man könnte ja jetzt auch in den USA feststellen, welche massive Öffentlichkeit Religion, das Christentum, gerade ein evangelikaler Brand des Christentums dort wieder hat. Und das sind jetzt Phänomene, wo ich wirklich höchst ambivalente oder auch zum Teil wirklich sehr negative Gefühle dazu habe und mich jetzt auch nicht freuen könnte und sagen könnte, ah ja, kommt mein Glaube wieder ganz neu ins Schaufenster. Nein, das unterscheidet sich so fundamental von dem, was ich für den auch Kern und das Wesen des christlichen Glaubens erachte, dass ich diesen Formen eigentlich einen so durchschlagenden Erfolg gar nicht wünschen würde. Und die Frage ist für mich mehr, was wäre denn jetzt die Alternative, wenn man, oder was ist die alternative Zukunftsvision, die man hegt oder die ich hegen könnte, wenn ich sagen muss, diese Erfolgsstories aus dem globalen Süden oder aus den USA oder auch aus Asien teilweise, diese Erfolgsstories, die klammere ich zweimal ein. Die finde ich teilweise sehr problematisch. Wir haben uns auch schon über die ganzen Missbrauchsskandale in der charismatischen Welt unterhalten oder über diese Größen der charismatischen pfingstlichen Szene, die da reihenweise als Betrüger und Manipulatoren entlarvt werden. Also offensichtlich kann man auch sagen, diese ganz erfolgreichen Brands des Christentums, die führen sogar überdurchschnittlich oft toxische Elemente mit.
Ja, wo also man, ich will also, das sogar zuspitzen. Ich würde sagen, dort, wo das Christentum in institutionalisierter Form am mächtigsten war, hat es für die Zukunft jeweils den größten Schaden angerichtet, was seine eigene Glaubwürdigkeit betrifft.
Ja.
Und natürlich kann man sagen, wow, schaut mal in die USA, da haben die Christen jetzt aber wieder ein ganz anderes Forum, da haben sie eine ganz andere Bedeutung, die gehen im Weißen Haus ein und aus und beten mit dem Präsidenten, der sich orientieren lässt von ihnen. Und ich denke, ehrlich gesagt, einfach nur Scheiße, weil das wird uns völlig zu Recht auf die Füße fallen und man wird fragen, was sind eigentlich die faschistischen, regressiven, kranken Anteile in eurer Religion, die dazu führen, dass sowas passieren
kann? Ja.
Weil es ist für mich ganz klar, dass das nicht die Zukunft des Christentums sein wird und dass das nicht die Zukunft unserer Kultur und Gesellschaft sein wird, sondern dass das wirklich verirrte Formen davon sind, für die wir immer mindestens möglicherweise auch in Sippenhaft genommen.
Ja, ja, ja.
Und die ganze Kirchengeschichte ist voll mit solchen machtpolitischen Erweisen, die dem Christentum und seiner Glaubwürdigkeit, der Botschaft des Evangeliums, aber auch dem Vertrauen, das Menschen in diese Botschaft setzen können, sicher abträglich war, nicht zuträglich.
Ja, ja. Und deshalb kann man auch sagen, die Sehnsucht nach einer vergangenen Größe der Reformierten oder Katholischen oder überhaupt der christlichen Kirche, die steht uns eigentlich relativ schlecht an, weil wirklich mehr als guter Grund besteht, vieles auch zu verurteilen, was damals in den auf der Spitze kirchlicher Macht gelaufen ist. Und auch die Sehnsucht nach einer fernen Größe des Christentums in afrikanischen Megachurches oder in südamerikanischen Megachurches, ohne die alle pauschal verurteilen zu wollen. Aber was man da mitkriegt und hört an Personenkult, an Prosperity Gospel, an absurdesten toxischen theologischen Überzeugungen oder der christliche Nationalismus in den USA, wie du es genannt hast, das sind alles höchst erfolgreiche Formen des Christentums. Aber die Sehnsucht danach in unseren Breitengraden, die steht uns eigentlich relativ schlecht an.
Oder willst du aber auch sagen?
Absolut. Aber okay. Was ist jetzt die Alternative, wenn man es wenn man sagt, diese Art der größenwahnsinnigen Sehnsucht, die steht uns schlecht an, die verbietet sich mir auch ganz ehrlich aus christlichen Gründen, verbietet sich mir die. Aber wenn man dann auf der Kehrseite nicht einfach sagt, ja, dann verwalten wir einfach gepflegt unseren Rückzug.
Was? Ja, nein, ich würde halt andere Hoffnungsbilder nehmen dafür, aber ich lebe halt da vielleicht stärker aus der Geschichte und vielleicht verkläre ich die auch sehr, das mag alles sein. Aber wenn ich zum Beispiel an die Waldenser denke in Italien, die haben nie eine Machtposition erreicht, wie das Reformierte hatten in Deutschland, der Schweiz oder in Schweden oder was auch immer, sondern das ist nicht eine riesengroße Gruppe geworden. Mhm. Und trotzdem haben die etwas in die Welt gebracht, was wie ein Funke war, der nicht mehr weggegangen ist, der bis heute fortlebt. Die sind wahnsinnig glaubwürdig, finde ich. Die können eine Tradition weitergeben. Wenn man schaut, der italienische Staat funktioniert ja so, da hast du keine Kirchensteuer, sondern gibst einfach einen gewissen Prozentsatz, musst du abgeben an verschiedene mögliche Institutionen. Und da kriegen die Waldenser wahnsinnig viel Geld, weil sie viele sehr wichtige Dinge tun in der Gesellschaft. Also die haben einen sehr hohen Impact, ohne dass die jetzt drauf setzen müssen, dass die sich verdoppeln in den nächsten 10 Jahren oder sowas. Oder? Und Für mich sind das halt wie andere Bilder von dieser Idee, das Salz der Erde zu sein, um es jetzt mal so etwas biblisch pathetisch zu sagen. Oder? Also dass es gar nicht darum geht, dass man da quasi eine virale Bewegung ist, die jetzt alles ansteckt und mitreißt, sondern dass man eine Sendung, einen Auftrag hat, in der Gesellschaft einen Unterschied zu machen durch die Hoffnung, die man gemeinsam teilt.
Ja.
Und das finde ich eigentlich jetzt für mich mindestens ein sehr motivierendes Bild. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sofort fragen, ja, aber warum denn Volkskirche? Warum braucht es denn für sowas Landeskirche? Mhm. Und ich würde sagen, ja, ich glaube, das ist eher dem Bedürfnis der Gesellschaft und des Staates geschuldet, dass es einfach Leistungen gibt, die diese Kirchen erbringen, die man für unverzichtbar hält, die man, also Spitalseelsorge zu organisieren, setzt voraus, dass du eine Struktur hast, wo Menschen ansprechbar sind, wo es Studiengänge gibt dafür, wo es Qualitätsstandards gibt, um das durchzusetzen. Das ist aber sehr selten das individuelle Bedürfnis einer einzelnen frommen Existenz, die sagt, mein Glaube hängt daran, dass ich dazu gehören muss zu einer Landeskirche. Sondern das sind dann wirklich Leistungen, die die Allgemeinheit braucht. Und deswegen gibt's dann das. Aber insgesamt glaube ich, dass es eigentlich nicht in unserem Interesse liegen kann, aus christlich-theologischen Überzeugungen ständig nach Relevanz, Größe und Macht zu heischen.
Mhm. Ja, sehe ich natürlich auch so. Dein Beispiel mit den Waldensern, ich kenne mich da zu wenig aus, um das jetzt differenziert zu beurteilen. Mir kommen halt in diesem Zusammenhang auch kommt die Geschichte der Freikirchen auch in den Sinn, die ja auch eigentlich als Alternative zu den damals noch sehr, sehr großen und mächtigen und mit einer universalen pastoralen Deutungsmacht ausgestatteten Volkskirchen, die da als Alternativen, als Beteiligungskirchen, als kleine Gemeinschaften, die sich in bescheidenen Räumen trafen und die ihre Pastoren selber bezahlten, beziehungsweise lange Zeit eigentlich ausschließlich durch Laien, Prediger und engagierte Mitarbeitende aufrechterhalten wurden und so. Das sind ja auch in unserem Breitengraden, jetzt im Unterschied zu den USA oder so, wo Evangelikale ein ganz anderes Gewicht und eine ganz andere gesellschaftsprägende Größe sind. Aber bei uns sind das ja so alternative kleine Gemeinschaften, die mit einer großen erwecklichen Frömmigkeit versuchen, irgendwo ihre Existenz jenseits der etablierten Großkirchen zu führen. Und doch würde man da ja auch noch mal genauer hinschauen wollen. Oder bei den Täufern auch. Da gibt's halt ganz unterschiedliche Phänomene, weißt du.
Ich glaube auch, dass es da ganz unterschiedliche Phänomene gibt, oder? Aber wir neigen oft dazu, dass wir die Kirchen, die eine Erfolgsgeschichte geschrieben haben, dann verklären.
Ja.
Also entweder, dass wir quasi die reformierte Kirche als den heilsamen Balsam gegenüber einer pervertierten katholischen Kirche verstehen. Mhm. Und da muss man sagen, ja, gibt's theologisch zu dieser Zeit Gründe dafür. Auf der anderen Seite waren wir dann auch die Kirche, die Hexenverbrennungen und Hexenprozesse vorangetrieben hat, wie keine Kirche davor und danach. Mhm. Und da müssten wir ja selbst sehr kritisch sein mit unserem Machtanspruch. Wir haben einen großen Reformator in Zürich, der nach dem ersten Kappelerkrieg auch den zweiten führen wollte, weil er das Recht haben wollte und das als christliche Pflicht sah, missionieren zu dürfen in anderen Gebieten. Also all das muss uns doch irgendwo, weißt du, so in einen Lernprozess mit reinnehmen, wo wir sagen, na, das waren gar nicht immer die Sternstunden,
ja, ja.
Wo wir das hatten. Und ich glaube, bei den Freikirchen darf es dann aber auch nicht so sein, dass man sagt, ja, nur weil die relativ bedeutungslos sind von ihrem Impact, sind das die Guten. Nein, die haben zum Teil natürlich wirklich die Glaubwürdigkeit des Christentums auch schwer beschädigt durch fundamentalistische Positionen, durch ausgrenzende Formen, die sie fortgeführt haben, durch radikale Statements von Verantwortungsträgern. Also auch da gibt's beides.
Oder? Ja, ja. Das meine ich eben, weil du ja eingestiegen bist mit so alternativen Hoffnungsbildern jenseits des alten Größenwahns, aber auch jenseits einer bloßen Rückzugsmentalität oder Verwaltung des Niedergangs. Und vielleicht sind die Waldenser grosso modo ein gutes Beispiel. Bei den Täufern, bei Freikirchen und so weiter, müsste man in dem Sinne näher hinschauen und kann eben, wie du es gesagt hast, kann da nicht sagen, einfach weil sie klein und bescheiden unterwegs sind und weil sie quasi alternativ zu diesem kirchensteuerfinanzierten Großkirchensystem alternative Existenzmöglichkeiten gefunden haben, deshalb sind sie per se jetzt das Zukunftsrezept oder die Zukunftsvision von Kirche. Da gibt es sehr bewundernswerte Phänomene, partizipative Kultur und so weiter, von der man sehr viel lernen kann. Und dann gibt es eben fundamentalistische Engführungen und so weiter, die man jetzt nicht, die ich jetzt nicht reproduzieren wollte, wenn ich reformiertes Christsein in die Zukunft denke oder so.
Ja, also, ja, das ist, ja. Und ich glaube einfach, wenn ich mir das so anschaue, was wir im Moment versuchen, dann scheint es mir immer so zu sein, dass man als Kirche, egal jetzt ob Freikirche oder Landeskirche, denkt, man müsse jetzt den Anschluss finden an die Gegenwart, damit möglichst viele Menschen sich darin zu Hause fühlen.
Ja.
Und bestimmt hat das auch viele edle Motive und gute Motive. Ich glaube einfach, dass es da Grenzen und Schwierigkeiten gibt und ich will mal nur zwei davon benennen. Das eine ist so, ich glaube, in der Wurzel war das Christentum eigentlich nicht eine Bewegung, das versucht hat, selbst möglichst groß zu werden, sondern das waren Menschen, die versucht haben, möglichst vielen anderen Menschen das Evangelium zu bringen, weil sie damit gerechnet haben, dass der Herr bald kommt. Und es klingt jetzt ein bisschen nach der Großinquisitor, nach dieser Geschichte, aber vielleicht ist tatsächlich an die Stelle dieser Hoffnung, dass Christus bald kommt, sowas wie die Institution getreten. Nicht die Institution, sondern die Institution, zu der man selbst gehört. Mhm. Also quasi, wenn Christus schon nicht wiederkommt, dann muss ich aber wenigstens den Erfolg daran sehen, dass meine Gruppe wächst, dass sie erfolgreich ist, dass sie Zuspruch erhält, dass sie relevant ist. Ich glaube, das ist so etwas, was von institutioneller Seite sehr stark passiert und was wahrscheinlich mit diesem Wunsch zu tun hat, sich da irgendwo auch zu versichern. Und das andere, was ich schon auch sehe, was mir aber durchaus auch Sorgen macht, ist diese völlig individualisierte Form von Christentum. Mhm. Weil ich eigentlich denke, aber darüber können wir vielleicht streiten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, dass es eigentlich keine individualisierte Form von Christentum gibt. Also weißt du, so diese ganzen Influencerinnen, Influencer mit dem Following, das sie haben, wo man sagt, ja, aber das sind doch jetzt die echten Erfolgsstories, sind das nicht vielleicht die neuen Institutionen, die funktionieren? Würde ich einfach immer sagen, ja, ich bin da mindestens sehr skeptisch, weil Paulus zum Beispiel hat seine Briefe nicht an ein Du geschrieben, sondern an eine Gemeinde, er hat von einem Wir gesprochen. Meine ganze reformierte Tradition, in der ich stehe, geht nicht davon aus, dass ich als Einzelperson das große Ganze begreifen muss, sondern setzt immer voraus, dass ich eigentlich meine christliche Existenz nur in einer Gemeinde leben kann. Und gleichzeitig sage ich das als einer, der merkt, wie schwierig es für mich ist, mich in einer Gemeinde überhaupt zugehörig zu fühlen. Oder? Ja. Also ich habe da nicht, weißt du, die starke These, wo ich jetzt sage, da geht's durch, sondern ich probiere dir quasi zu sagen, was so meine Rahmen sind, in denen ich denke.
Ja, ja. Und aber da geht's mir ähnlich. Ich würde den christlichen Glauben zumindest grundsätzlich als eine Gemeinschaftsangelegenheit bezeichnen, also als etwas, was aus Beziehungen, aus Gemeinschaft hervorgeht und in ihnen lebt und durch sie auch getragen wird. Das ist für mich ein entscheidender Aspekt des christlichen Glaubens, dass ich sage, es gibt Menschen, die mit mir glauben. Zeitenweise gibt es Leute, die für mich glauben. Das ist für mich etwas, das ist nicht grenzenlos individualisierbar. Man kann jetzt sagen, es ist vielleicht entinstitutionalisierbar. Also es muss jetzt nicht unbedingt für einen lebendigen, nachhaltigen christlichen Glauben, muss es nicht unbedingt einen Anschluss an eine eingetragene öffentlich-rechtliche Organisation geben oder einen Verein oder was auch immer. Das lässt sich auch in Hauskirchen oder in Wohnzimmern und so weiter organisieren. Dass es keine nachhaltige Form des christlichen Glaubens gibt, die radikal individualisiert ist, privatisiert ist, das würde ich absolut auch so sehen. Und die Idee oder die Aussicht darauf, dass das, was man dann in 20 oder 30 Jahren noch unter Christentum versteht, dass das irgendwie so eine free-floating christliche Phänomenen Lage ist, in der Christfluencer und PodcasterInnen und weiß nicht was, irgendwo ihre Inhalte einspeisen und Leute das dann auf ihrem im persönlichen Fitnesstraining oder auf ihrem Sonntagsspaziergang für sich konsumieren und so. Ich glaube, ohne das jetzt im Einzelnen verurteilen zu wollen, aber das als Form von Kirche oder christlichem Glauben, das halte ich nicht für nachhaltig. Aber ich glaube auch, dass es ein, vielleicht bin ich da auch naiv, aber ich glaube, es ist auch irgendwo ein anthropologisch begründetes Bedürfnis, ein zutiefst menschliches Bedürfnis, das weit über Glaubensfragen hinausreicht, sich irgendwo mit Gleichgesinnten auch zu verbinden oder irgendwo unterwegs zu sein mit Leuten.
Jetzt sprichst du aber was ganz Interessantes an, Mann. Ja? Weil das ist genau so ein Thema, wo ich denke, dass sich da dann Kirchen doch sehr unterscheiden bei dieser Frage, ob das Gleichgesinnte sein müssen. Mhm. Ich kann mich leider nicht mehr an den Namen erinnern, aber ich habe von einem katholischen Theologen irgendwie gelesen, dass der die Messe zu Ostern angefangen haben soll mit dem Satz, dass diejenigen, die nicht dran glauben, dass er auferstanden ist, hier jetzt eigentlich nicht hingehören.
Okay.
Und ich habe dann für mich wie gemerkt, dass das nicht mein Verständnis von Kirche ist. Dass ich sehr gut damit leben kann, dass in dieser Kirche Menschen sind, die wirklich unterschiedliche Dinge glauben und Dinge auch gar nicht glauben, die mir heilig sind. Mhm. Aber dass das für mich funktioniert, weil Kirche für mich mehr ist als eine Glaubensgemeinschaft.
Ja.
Kirche ist für mich wie eine Form, die in einer Gesellschaft, in der vieles erodiert, viele Institutionen an Bedeutung verlieren, doch ziemlich erfolgreich eine Struktur aufrechterhalten kann, die ansprechbar ist darauf, Menschen zu dienen und zu helfen und Menschen zusammenzubringen, die gemeinsam etwas bewegen wollen. Und zwar sehr, ja, wie soll ich sagen, auch sehr kleinräumig. Also durch Kirchgemeindehäuser, die man hat, durch Möglichkeiten, die sich da in Cafeterias bieten, etc. Mhm. Und da finde ich erstmal, ist eigentlich für mich gar nicht, weißt du, jetzt ein bestimmter Glaube oder eine bestimmte Hoffnung wahnsinnig ausschlaggebend, sondern ich finde, das ist an und für sich schon mal eine Praxis, die ich gut finde. Aber vielleicht meinst du das auch mit Gleichgesinnt, oder? Ich merke nur, dass bei mir so wie ein Triggerwort ist, wo ich schon denke, es geht darum, dass sie quasi alle im selben Fanclub sind. Nee, weißt du, ein bisschen so.
Genau, und das ist, ich glaube, das ist auch wirklich eine Gefahr, dass man das natürlich man gerne von irgendwie einer universellen Kirche spricht und von einem großen kirchenübergreifenden Selbstverständnis des Christentums, und am Schluss bei näherem Hinsehen muss man sagen, treffen sich dann doch in Kirchen Leute, die in demselben Milieu angehören, die in denselben Subkulturen beheimatet sind, und zwar reformierterseits, katholischerseits und freikirchlicherseits, muss man sagen, dann ist, wenn man dann ein bisschen näher hinschaut, sind die Hintergründe dann doch sehr ähnlich, vielleicht mit Ausnahme dann von diakonischen Angeboten, wo man sich dann wirklich irgendwie prekären Milieus noch zuwendet, aber immer dann im Modus der Hilfestellung und der Barmherzigkeit und so, und nicht so sehr im Modus von wir sind auf Augenhöhe gemeinsam unterwegs oder so. Ja. Also das ist sicher eine Gefahr.
Ich wollte auch nicht nur an die Katholiken anbinden. Wahrscheinlich war das so ein blöder Clickbait-Artikel. Ich habe dann auch extra nicht drauf gedrückt, oder? Vielleicht hatte das Ganze ja eine ganz andere Pointe. Aber einfach bei mir hat das diesen Gedanken angeregt, dass ich wie gemerkt habe, nein, für mich ist Kirche nicht einfach durch das zusammengehalten, was wir als Glaubenssatz sagen könnten. So.
Ja, genau. Aber und von daher ist vielleicht die Rede von Gleichgesinnten ist ist eher irreführend. Man müsste dann sagen, von Menschen, die auch den christlichen Glauben mit einem teilen oder die... Also weißt du, ich merke das bei mir, wenn ich mir jetzt überlege, ich kann meinen Glauben nicht radikal individualisiert denken. Also wenn ich jetzt quasi der Einzige in einer Insel der Heiden oder der Andersgläubigen, der einzige Christ wäre, dann ich wüsste nicht, wie nachhaltig mein Glaube dann wäre. Das ist für mich ganz entscheidend, dass ich mit Menschen, mit dir, mit Freunden, auch Leuten, die mit mir und meiner Frau zusammen, Familien und so befreundet sind, dass man im Austausch ist, dass man auch über Glaubensdinge spricht, dass man irgendwo da einen gemeinsamen Deutungsrahmen für das eigene Leben irgendwie pflegt, auch mit Reibungen und so weiter, aber diese Dimension Gottes und des Glaubens und so mit anderen zu teilen, ist für mich ganz entscheidend.
Das ist für mich eigentlich etwas, was ich bei Religion generell ganz wichtig finde, oder? Weil ich glaube echt, Religion hat wahnsinnig viel Potenzial, aber in beide Richtungen. Mhm. Also es kann auch extremen Schaden anrichten und Man kann wirklich total gespinnertes Zeug plötzlich für wahr halten und sich daran orientieren, wenn man nicht irgendwie noch das Korrektiv hat von anderen Menschen, die mit einem darüber sprechen. Mhm. Und gleichzeitig muss man aber sagen, dass es gerade Vergemeinschaftungsformen gibt, die eigene Literatur und Theologie etc. produzieren, die genau solches gespinnertes Zeug rauslassen.
Ja, ja, klar.
Also es ist irgendwie super ambivalent, oder? Und ich denke mir manchmal, vielleicht war das Ganze, also als ich Theologie studiert habe und vielleicht so bis vor 10 Jahren noch, hätte ich immer gesagt, ja, es braucht unbedingt Kirchen, weil diese Kirchen unterhalten eine Theologie, mhm, und diese Theologie ist die kritische Reflexionsinstanz.
Ja.
Und ich würde es nicht verabschieden, ich würde nur sagen, ja, puh, dann brauchst du einfach einen sehr normativen Begriff von Theologie, mhm, was da funktioniert. Und das ist dann vielleicht kulturell wieder sehr unterschiedlich und gar nicht für alle gleich.
Yeah.
Aber das, was ich mir schon vorstelle, was eine Kraft haben kann, wo man nicht auf eine Gemeinde verzichten kann, ist zum Beispiel, dass man gemeinsam einen Ort hat, wo man betet, einen Ort hat, wo man singt, wo man Kirchencafé hat, wo man Menschen in anderen Situationen mit anderen Ansichten und Perspektiven begegnet. Weil es ist hier überhaupt nicht so, dass wenn du jetzt in den Gottesdienst gehst und du sprichst nachher mit den Leuten, dass die politisch oder kulturell oder ästhetisch irgendwie alle gleich ticken. Mhm. Das ist ja überhaupt nicht so. Das Faszinierende ist ja, dass es Religionsgemeinschaften gelingen kann, Menschen in etwas zu verbinden, was für diese Situation, wo sie sich treffen, all den Unterschieden, die sich sonst ausmachen und die ihnen auch wichtig sind, trotzdem verbinden kann.
Ja. Ja, und das, ich meine, wenn wir über zukünftige Formen des Christentums oder christlichen Glaubens sprechen, dann glaube ich, ohne solche, ich sag jetzt bewusst nicht Orte, weil man dann sofort wieder irgendwie an Kirchengebäude denkt, was nicht notwendigerweise der Fall ist, aber ohne solche Gemeinschaften oder Netzwerke, ohne solche Beziehungen, in denen Glaube auch praktisch gelebt, diskutiert wird, in denen gebetet wird, in denen auch schon auch, ich finde, auch füreinander, Leute füreinander da sind, ohne das, glaube ich, geht es auf jeden Fall nicht. Wenn das institutionelle Christentum, traditionelles Kirchentum, wenn das auf dem Rückzug ist, und daran lässt sich wahrscheinlich relativ wenig rütteln in unseren Breitengraden, dann natürlich gehen da auch Dinge verloren. Also das muss man sich bewusst sein. Du hast vorhin Spitalseelsorge als Beispiel genannt. Ganz vieles, was die auch Großkirchen, reformierte katholische Kirche in der Schweiz, in Deutschland und darüber hinaus tun, ganz vieles müsste dann irgendwie durch säkulare Äquivalente oder durch Volunteer-Initiativen oder Start-up oder was auch immer, müsste anders gelöst und abgedeckt werden, weil da vieles passiert, was du jetzt mit 3,5 Leuten, die sich 2-wöchentlich in einem Wohnzimmer treffen, einfach nicht organisieren kannst.
Ja, genau. Also und das finde ich ganz wichtig, dass du sagst, weil es gibt ja so diesen beißenden, wirklich ganz schlechten Artikel Artikel von Locher, der ja mal SEK-Präsident war, der quasi gesagt hat, ja, ihr hängt am Tropf der öffentlichen Finanzierung, und deswegen seid ihr so lahmarschig und ja, ist das überhaupt noch Kirche etc. Und da würde ich immer sagen, ja, es ist ja nicht so, dass die das tun, um dieser Kirche Almosen zu geben. Das ist ja genau falsch. Es ist ja so, weil die Beiträge leisten zur Allgemeinheit, die man sonst gar nicht leisten könnte und gar nicht bezahlen könnte. Also so rum läuft ja eigentlich, oder? Ich glaube nur, dass wir uns darum gar nicht so stark Sorgen machen müssen, weil das wirklich Bedürfnisse sind, die abgedeckt werden müssen. Aber die andere Frage, also wo finde ich denn so etwas wie eine nicht toxische, lebendige Gemeinschaft, in der ich mein Christsein nicht als Solo-Person oder beim gemeinsamen Kaffee mit dir auslebe? Das ist für mich eine Frage, woran sich aus meiner beschränkten Perspektive die Zukunft von Kirche mindestens mal entscheiden wird.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Zukunft von Kirche nicht losgelöst ist von der Frage einer Zukunft des Christentums insgesamt, wenn wir das weiter verstehen wollen als nur als eine kulturelle Erscheinung, die sich in Kunst, Literatur etc. ausdrückt. Mhm. Dann glaube ich, kommen wir über diese Gemeinschaftsformate nicht weg.
Ja, ja. Ich würde gern nochmal auf diesen einen Impuls von dir zurückkommen, als du von dem Bedürfnis gesprochen hast, die Christentumsgeschichte als Erfolgs- und Wachstumsgeschichte zu erzählen und da so ein bisschen entgegengehalten hast. Ich habe mir vorher noch überlegt, weißt du, wenn wir von zukünftigen Formen des Christentums sprechen, bei mir ist schon auch die Überzeugung noch ganz, ganz tief verwurzelt, dass gar nicht die Kirche und schon gar nicht die Institution Kirche, aber dass der christliche Glaube etwas ist, das sich zutiefst an dieser Jesusgeschichte festmacht, an dieser Menschenliebe Gottes, der Jesus ein Gesicht gegeben hat und die quasi durchgebrochen ist in der Auferstehung. Und das ist etwas, was mich nicht nur persönlich zutiefst beflügelt, sondern wo ich schon auch diese Überzeugung mittrage, das ist etwas, das ist auch für andere eine gute Botschaft, weißt du? Ja. Und du hast vorhin kurz gesagt, ja, die ersten Christen, die hatten jetzt nicht diese... Und ich glaube das auch, die hatten jetzt nicht diese Wachstumsziele, die sind da nicht dann irgendwo zum Gemeindebauseminar und haben sich überlegt, wie verbreiten wir jetzt...
Emerging Church 1.0.
Genau, wie verbreiten wir das Christentum im Römischen Reich und sorgen für maximale Wachstumszahlen. Und die hatten aber umgekehrt auch nicht diese Verlustängste, die traditionelle oder Volkskirchen heute manchmal haben, so diese nackte Angst vor dem Selbstverlust und diesen Selbsterhaltungstrieb, wir müssen uns um jeden Preis am Leben erhalten, sondern man hat das, vielleicht ist es auch ein Stück Verklärung, aber man hat den Eindruck, wenn man Neues Testament liest und Apostelgeschichte und so, hat man das Gefühl gehabt, die waren beflügelt von dieser Jesus-Botschaft und überzeugt, dass das nicht nur für sie, sondern für andere Menschen eine gute Nachricht ist und aus diesem Motiv heraus, aber durchaus auch überzeugt, dass es diese Botschaft verdient hat, verbreitet zu werden und dass diese Botschaft auch das Potenzial hat, weite Kreise zu ziehen. Weißt du, was ich meine? Ich hätte jetzt auch Mühe mit einem Christentum, das einfach sagt, du, für mich ist das ganz wichtig und ganz alleine kann ich es auch nicht. Deshalb habe ich so fünf Leute, mit denen ich manchmal so ein bisschen rede über den Glauben und so. Und dann ist, also das ist für mich auch keine Zukunftsform des Christentums, weißt du?
Oder? Und ich glaube halt, dass das wirklich ganz stark zusammenhängt. Also natürlich können wir theologisch uns immer ausdenken, dass der liebe Gott dir in einem Baum begegnet und du hast dann deine Gotteserfahrung und wirst Christ und lässt dich taufen irgendwo bei einem Brunnen von irgendjemandem, der zufällig dort steht, weil der liebe Gott ihn geschickt hat.
Ja, ja.
Natürlich kannst du das so denken. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, dass wir eine 2000-jährige Geschichte haben, in der Kirchen, unterschiedliche Kirchen, das tradiert und weitergegeben haben. Also ohne diese institutionelle Verbindung und Anbindung dieses Glaubens, wo er Gestalt gewinnt, wo er sichtbar ist, könnten wir heute nicht die Kirche des Ambrosius besuchen. Gäbe es kein Berner Münster, was da steht, da wären alle diese Dinge nicht da. Mhm. Und ich glaube, dass es wirklich nicht eine kluge oder realistische Ansicht ist, zu sagen, ja, der liebe Gott findet dann irgendeinen Weg, wie das weitergeht mit seiner frohen Botschaft. Natürlich tut er das. Mhm. Aber wir müssen auch zunächst mal einsehen, dass das, was so schwierig ist, ist, dass wir aus der ganzen Kirchengeschichte das so kennen, dass das halt immer Gemeinschaften waren, die etwas weitergegeben haben. Und wenn wir diese Gemeinschaften eher als etwas Schwieriges, als etwas Einengendes, als etwas Unzeitgemäßes oder Störendes etc. erleben und dann noch in den Medien ständig die Berichte haben, dass ganz begeisterte Christen wieder ganz großen Unsinn anrichten, dann verliert halt nicht einfach die Institution, sondern wirklich Christus selbst seine Glaubwürdigkeit. Das glaube ich schon.
Ja. Ja, und wenn du sagst...
Also es gibt diesen Christus nicht anders als kulturell vermittelt.
Genau. Und wenn du sagst, der Glaube, dass Gott dann seine Botschaft doch irgendwie noch an den Mann oder an die Frau bringen wird und so, da hätte ich jetzt nicht nur als Theologe, sondern auch als Christ dann sofort auch das Bedürfnis, bei diesen Anstrengungen Gottes irgendwie mit dabei zu sein und eine Rolle zu spielen. Also es wäre mir dann eben auch zu wenig zu sagen, ja, also natürlich habe ich die Überzeugung, dass der christliche Glaube oder das Christentum nicht mit den institutionell verfassten Kirchen einfach mit untergeht, dass quasi der Tod einer Volkskirche gleichbedeutend mit dem Tod des christlichen Glaubens
ist. Das wissen wir, dass das nicht der Fall ist.
Natürlich nicht. Und natürlich würde ich sagen, ich bin aus Glaubensgründen irgendwo von dieser Hoffnung getragen, dass der Geist Gottes sich in Menschen immer wieder regt und immer wieder auch neue Formen in unterschiedlichsten Kulturen und Kontexten, neue Formen des Glaubens und der Gemeinde und so hervorbringt. Und die Botschaft des Christentums, diese Jesus-Geschichte, weitere Kreise zieht. Natürlich glaube ich das, aber ich wäre dann schon gerne irgendwie dabei, so. Also ich würde da schon gerne eine Rolle mitspielen und nicht einfach irgendwie in meinem Wohnzimmer ein bisschen in meiner Bibel blättern, während
du, also das. Und also mich freut das, dass du das sagst. Und ich finde das wirklich gut. Und vielleicht erinnerst du dich noch an das Buch von Hannah Bethke, was wir diskutiert haben.
Ja.
Ich glaube, es steht da vom Glauben abgefallen, aber es ist ja eigentlich ein Plädoyer für eine Kirche, die zu ihrem Glauben steht, die diesen Glauben thematisiert etc. Ich selbst frage mich manchmal, ob das noch in mir ist, dass ich wirklich diese Lust habe, Menschen für den Glauben zu begeistern. Ich frage es noch schärfer, ob ich selbst eigentlich so stark von diesem Glauben begeistert bin, dass ich da was weitergeben will. Also weißt du, es ist irgendwo ja einfach, sich immer über die Institution zu unterhalten. Und darüber, was demografisch passiert, was die Megatrends sind etc. Aber ich merke, umgekehrt macht das auch etwas mit mir. Und ich frage mich echt, ja, wie wichtig ist mir jetzt das Ganze, dass ich eigentlich mit Menschen über diese Hoffnung spreche? Und dann mich auch frage, wie stark ist eigentlich diese Hoffnung in mir? Und ich würde nicht sagen, weißt du, dass die einfach weg ist, dass die gar nicht da ist. Aber ich glaube schon, dass ich jetzt nicht ein Vertreter bin, der wahnsinnig ansteckend seinen christlichen Glauben lebt und damit ein überzeugendes Zeugnis für diesen Glauben in der Welt darstellt. Und ich glaube, dass sich das auch mal wieder ändern kann, dass das vielleicht auch mal anders war. Aber ich denke schon, dass es insgesamt ziemlich vielen so geht und dass diese Art der Privatisierung des Glaubens sehr stark auch damit zusammenhängt, dass wir eigentlich gar nicht mehr so große Lust haben, mit anderen darüber zu sprechen.
Ja, also, aber erstens kann ich damit recht gut mitgehen Und zweitens halte ich das für eine, eigentlich für eine ganz gute Voraussetzung zu einem nüchternen und gesunden Glauben. Das ist mir zumal lieber als Leute, die so sehr von sich und seinem Glauben und ihrem eigenen Glauben überzeugt sind, dass es dann auch schon wieder unheimlich oder toxisch wird, zu sagen, ja, so, also mir geht das auch so, dass ich natürlich auch meine Begeisterung für den Glauben und meine Bereitschaft, ihn zu teilen mit Menschen, zum Teil sehr, sehr schwach ausgeprägt ist. Ich finde es spannend, wenn es dann Situationen gibt, in denen Menschen einem von sich aus fragen, weißt du, und
das
sagen,
ich auch spannend,
wenn Leute, die vielleicht auch wirklich, also ja, die auf der Suche sind nach einer Sinnorientierung, die auf der Suche sind nach wirklich nach Gott, auch auf der Suche sind. Ich habe ja da ein Kapitel in einem Buch von Michelle de Oliveira, die hat mit verschiedenen Leuten gesprochen, die da so ihre Antworten, ihre religiösen Antworten gefunden haben. Und das war auch jemand, der wirklich so ernsthaft auf der Suche war und gefragt hat, was gibt's da noch mehr und was gibt's dann so? Und das finde ich faszinierend, weil das dann total herausfordernd wird für einen selbst, sich Rechenschaft abzulegen darüber, ja, was soll ich den anderen jetzt wirklich noch erzählen? Was ist denn eigentlich der Kern meines Glaubens jenseits der leeren Werbeversprechungen des Christentums? Was glaube ich selber noch, dass es wert ist, weitererzählt
ja,
zu werden?
Und genau das ist mein Problem, Manu. Oder? Weil da merke ich so, gibt ja diesen Bibelvers, seid bereit, Zeugnis abzulegen über die Hoffnung, die in euch ist.
Ja, genau.
Und eigentlich finde ich das eine super gute Beschreibung. Aber ich merke so, wenn es je sowas geben soll wie ein Revival, dann müsste das irgendwie damit anfangen, dass ich mehr Hoffnung spüre in dem Ganzen.
Mhm.
Ich spüre im Moment immer wieder ganz stark so diese Angst vor Relevanzverlust oder diese Angst vor dem Fremden oder diese beinahe pathetisch kitschige Sehnsucht nach einer Zeit, wo man alles anders und besser war.
Yeah.
Und wenn ich dann schaue, was diejenigen tun, die von sich behaupten, dass sie vor Hoffnung strotzen, dass sie eine Vision haben, dass sie wissen, was Gottes Plan ist, dann denke ich immer, hey, sogar wenn ihr recht habt, in diesem Team möchte ich nicht sein.
Yeah.
Dann halt lieber nicht dabei sein.
Mhm.
Und auf der anderen Seite merke ich dann wieder, dass es natürlich dort, wo es so ist, dass jemand direkt nach Hoffnung fragt,
ja,
wo es ein sehr persönliches Gespräch ist, dass es da auch interessant wird und gut geht, dass es aber irgendwie nicht so ist, dass ich jetzt von mir aus das Bedürfnis habe, jemanden damit anzuquatschen oder davon zu erzählen. Und das ist ja eigentlich schon erstaunlich, weil ich zum Beispiel sagen würde, dass ich gerne über Dinge spreche, die mich begeistern. Also ich spreche dich wöchentlich darauf an, ob wir jetzt nicht zusammen dieses Fitness-Abo machen wollen, oder? Ich bin ja eigentlich ein begeisterter Mensch.
Ja.
Aber ich merke so, dass mich der Glaube, den ich zwar intellektuell wahnsinnig toll finde und wahnsinnig schön finde und in seiner Geschichte super interessant finde und auch gerne wirklich Kirchenbesuche aller Art, nicht auf der Ebene einer solchen Begeisterung erreicht. Mm,
ja, ja. Mir kommt vielleicht zum Abschluss, mir kommt eine Begebenheit in den Sinn, von der ich, glaube ich, auch schon erzählt habe, aber ich war ja mal in der Sternstunde Philosophie eingeladen, um über dieses Phänomen des Manifestierens zu sprechen. Übrigens auch ein spannendes, so pseudo-halb religiöses Phänomen eigentlich, in einer entkirchlichen Umgebung weitgehend. Und dann hat mir ein Zuschauer geschrieben und gesagt, er wäre davon irgendwie sehr angesprochen gewesen und würde mit mir gerne drüber reden und so. Und dann habe ich den getroffen, nicht ahnend, dass es sich um einen etwa 90-jährigen Mann handelte. Und der hat mich dann getroffen. Ich habe mit ihm eine Stunde oder so gesprochen und er hat mir viel erzählt aus seinem Leben und so und hat dann eben davon erzählt, dass für ihn das ja eben mit dem Manifestieren und so, ja, das hätte er konnte damit, glaube ich, nicht so viel anfangen, aber hat das dann irgendwo in Verbindung mit dem Gebet gebracht und gefragt, wie man denn überhaupt, wie er denn, also welche Art des Betens, dass es denn für ihn überhaupt geben würde, irgendwie so. Und dann habe ich diesen Impuls verspürt, was wirklich schon lange nicht mehr so vorgekommen ist. Aber dann habe ich, oder er hat, das war eine Steilvorlage quasi im Gespräch mit ihm, ihm anzubieten, mit ihm zusammen zu beten. Und ich habe wirklich Mut gebraucht, ihm das zu sagen, aber ich habe das Gefühl gehabt, es war so eindeutig, dass er irgendwie ein Bedürfnis hatte als wirklich uralter Mann, der noch nie mit jemandem zusammen gebetet hat, dass er ein Bedürfnis hatte, irgendwie einen Zugang zu diesem Phänomen Gebet zu finden. Und dann habe ich mit ihm gebetet und der war so berührt, dass er einfach 5 Minuten saß er still da und hat mich einfach angeschaut und nichts gesagt und hat dann wirklich so sich die Tränen weggewischt und gesagt, so etwas hätte er in seinem ganzen Leben noch nie erlebt, dass jemand mit ihm zusammen und für ihn betet und so. Und das war eine so besondere Begegnung, der ist auch völlig kirchenfern eigentlich aufgewachsen. Und da, ich habe das Gefühl gehabt, in dieser Situation hat er mir eigentlich den Ball zugespielt, irgendwo meinen Glauben zum Tragen kommen zu lassen, so. Und das fand ich eine tolle Begegnung, die für mich nichts von diesem missionarischen Bekehrungseifer hatte und doch nachhaltig. Ich habe den öfter dann getroffen. Das ist eine Freundschaft, die sich dann entwickelt hat zu ihm. Aber das hat einen nachhaltigen Impact gehabt.
Ja. Das finde ich eine wunderschöne Geschichte und ich will sie jetzt gar nicht theoretisieren oder verzwecken oder für irgendeine globale Deutung einspannen, aber es könnte ja schon auch ein interessanter Hinweis sein, dass vielleicht in der Art, wie wir zu Gott sprechen oder vor Gott sprechen, etwas drin liegen könnte, was es bedeutet, über Gott zu sprechen. Mhm. Also dass vielleicht das Gebet ein viel stillerer Schlüssel sein könnte als das Silent Revival, mhm, was damit zu tun hat. Und das finde ich natürlich so, bei allem, was ich jetzt vorhin so individualisierungsskeptisch gesagt habe, finde ich halt schon, dass gerade da ein Mega-Schlüssel liegt, weil du halt eigentlich weißt, dass egal wann du das Unser Vater betest, du es nie allein betest. Oder es sind immer andere, die das auch gerade beten, ja, irgendwo ja, auf der Welt. Und diese Art von Verbundenheit ist mindestens etwas, was uns bleibt, auch in einer Situation, wo wir das, was eine Community wäre oder eine Bewegung oder eine Gemeinde oder sowas, vielleicht im Moment gerade nicht haben oder nicht ertragen.
Ja, ja.
Ja, Manu, ich habe das Thema mitgebracht. Du hast eigentlich schon eine schöne Geschichte erzählt. Ich schlag vor, das ist das Amen, oder?
Das würde ich auch sagen. Ob ich das jetzt nochmal zu verdichten kann, wüsste ich nicht. Aber das war ein biografisches Amen. Genau.
Gut. Hey Manu, was steht an?
Ach, ja, du, das Übliche ein bisschen. Nee, ich muss zuerst mal wieder Tritt fassen nach meiner Krankheitswoche und so. Und dann ein paar Treffen und ein paar schöne Themen, die ich bearbeite.
Schön. Ja. Ich werde jetzt etwa 256 Passwörter mit Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeben und dann sehen wir uns ja schon sehr bald wieder bei der Geschäftsleitungssitzung, die wir haben.
Ach ja.
In einer Stunde nehme ich schon, Manu. Hey, schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid und natürlich interessieren uns eure Gedanken zu dem Thema sehr. Habt ihr das irgendwie als Druck empfunden, dass wir finden, alle Christen müssen in einer Gemeinde mitmachen, um wirklich Christen zu sein? Geht euch vielleicht manchmal ganz ähnlich und ihr denkt, ja, ist alles toll mit diesem Christentum, bloß wo ist meine Begeisterung? Lasst uns das wissen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten, sei es auf Instagram oder per E-Mail. Und das RefLab leitet uns auch immer die Nachrichten weiter, die ihr an diese Adresse schickt. Also wäre schön von euch zu hören. Und bis in einer Woche eine ganz gute Zeit. Pürt euch Gott.
Tschüss. RefLab.